Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z. Hallo, du wunderschönes Du. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir mal ein bisschen über den Schlaf und Schlafroutinen und warum Sex nicht zum Therapieplan gehört für die psychosomatische Therapie. Egal ob bei Burnout oder wie auch immer. Das heißt, sobald du Psychosomatik-Kliniken gehst, egal ob Tagesklinik oder sonst was, empfehlen sie dir, abstinent zu leben. Das heißt, kein Sex während der Therapie. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem grundlegenden Schlafregeln, die sie dir empfehlen. Warum? Ich finde es einfach mega mal cool, das zu beobachten, weil meine Schlafrhythmen waren nämlich richtig abgefuckt. Richtig abgefuckt, ja. Weil für mich ist Schlaf alles. Und als ich dann angefangen habe, nicht mehr richtig gut zu schlafen, war es für mich, wie krass bedeutsam geworden ist, wie lange ich eigentlich gebraucht habe, um zu verstehen, dass mein Schlaf richtig krass gestört war. Und Schlaf ist wirklich ernsthaft gestört, wenn du dich anstrengst. Das heißt, wenn du Schlaf-Wach-Rhythmus außer Takt ist. Und es gibt wirklich wissenschaftliche Belege dafür, dass es wichtig ist, Schlafregeln zu entwickeln. Also für dich, so sagt man ja auch, dass man das bei Kindern hat, zu der Zeit sie ins Bett gehen, dass sie dann kein Handy mehr kriegen, dass sie eine Abendroutine haben, weiß ich nicht, vielleicht wird was vorgelesen, was gesungen. Also ich kann mich erinnern, wir hatten als Kind wirklich coole Schlafroutinen auch entwickelt. Und wenn man das über eine längere Zeitraum konsequent einhält, kann das schon dazu beitragen. Also, was empfehlen sie dir? In der klassischen Psychosomatik haben sie mir empfohlen, dass man sich, legen sie sich nur dann schlafen, wenn du ausgeprägt müde bist. Das heißt, du stehst jeden Morgen zur gleichen Zeit auf. Das sollte unabhängig von der Schlafdauer der vergangenen Nacht sein. Das heißt, auch wenn du nur 3 Stunden geschlafen hast, stehst du zur gleichen Zeit auf. Wenn sich dein Schlaf verbessert hat, solltest du an den einzelnen Tagen auch nicht abweichen. Du sollst auf keinen Fall tagsüber schlafen. Schlaf sollte sich nur auf die Nacht beschränken und durch den Schlaf tagsüber bringst du quasi deinen biologischen Schlafrhythmus durcheinander. Das heißt, deine nächtliche Schlafstörung wird davon hervorgerufen, wenn du tagsüber schläfst, wenn du zu viel schläfst, wenn du, ja, je nachdem. Und das kann natürlich halt auch dafür sorgen, dass man mehr als 8 Stunden nicht zusammenkriegt. Und wenn du tagsüber schläfst, dann bist du halt nachts wach. Dann hast du kein Eindösen, natürlich auch kein Fernseher am Abend. Das heißt, du sollst dein Bett auch ausschließlich zum Schlafen benutzen und andere Aktivitäten sollten nicht im Bett ausgeführt werden. Und da schreiben sie ganz explizit, Ausnahme sind sexuelle Aktivitäten. Fand ich mega wichtig. Witzig auch. Weil darüber spricht halt keiner, sag ich dir ganz ehrlich. Wer spricht davon, dass du, wenn du psychosomatisch machst, dass du keinen Sex haben sollst? Ja, ich sag dir, was meine Erfahrung dazu ist und was ich davon halte. Klar, du sollst im Bett lesen, Fernsehen, essen, nachdenken, grübeln, eigentlich gar nicht. Ja, solltest du nicht tun. Das habe ich gemacht. Natürlich, für mich war mein Bett fast mein Büro. Mein Bett war manchmal mein Zuhause. Dort habe ich gelesen, dort habe ich gegessen, dort habe ich nachgedacht, habe ich alles gemacht. Und seit ich das wieder verändert habe, wurde das klarer und klarer. Was interessant war, weil als ich in dem Haus gelebt habe, war das viel eindeutiger, weil da habe ich nicht alles im Bett gemacht, da hatte ich ja mehrere Räume. Aber seit ich in das kleinere Apartment gezogen bin, ich habe fast alles im Bett gemacht, wirklich fast alles. Man sollte auch keine längeren Wachzeiten im Bett haben. Also wenn du das Gefühl hast, 15 bis 20 Minuten und du kannst nicht einschlafen, dann soll man wieder aufstehen, soll das Bett verlassen und soll in ein anderes Zimmer gehen oder ins Wohnzimmer gehen, Musik hören und was anderes machen, was ich immer so geil finde, weil wenn du nur einen Raum hast, dann wo willst du hingehen? Ja klar, ich kann auch in meinen Garten gehen, in die Badewanne gehen oder in die Küche gehen. Aber du sollst dann auch erst wieder ins Bett gehen, wenn du wirklich ausgeprägt müde bist. Finde ich auch manchmal geil. Und dann schreiben sie doch wirklich, wenn du Regel 5 befolgt hast und wieder einschlafen kannst, nicht einschlafen kannst, also du sollst erst wieder ins Bett gehen, wenn du schlafen kannst, dann sollst du Regel 1 bis 5 wiederholen. So lange, bis du quasi schlafen kannst. Fand ich manchmal ein bisschen, im Englischen würde man sagen, stubborn, also festgefahren. Aber gut. Dann haben sie noch eine eigene Schlafhygiene.
Was ist damit gemeint mit Schlafhygiene? Das heißt, dass du günstige Voraussetzungen schaffst für deinen guten Schlaf. Das heißt, du sollst zwischen deinem Alltag und dem zu Bett gehen keine Zeit zum Entschleunigen haben. Also eine Zeit zum Entschleunigen haben. Keine Zeit zum Entschleunigen. Ja, meistens haben wir das nicht, weil wir das nicht tun. Das heißt, wenn der Schlaf unmittelbar im normalen Alltag stattfindet, also das heißt, du kommst heim, hattest ein anstrengendes Gespräch und dann gehst du gleich schlafen oder wie in vielen Kulturen in Indien, die essen und dann gehen die schlafen. Portugal, die essen und dann gehen die schlafen. Wo ich mir denke, ich würde die Krise kriegen. Für mich ist das, da habe ich so Einschlafprobleme, weil mir ist es zu spät. Also ich habe meinen Essensrhythmus auch angepasst. Ich kann nicht gleich nach dem Essen schlafen gehen. Da brauche ich erstmal, um runterzukommen. Deswegen ist mein Essen meistens 18, 19 Uhr, dann habe ich gegessen und danach gehe ich, mache ich vielleicht noch was. Deswegen mache ich auch abends keinen Sport, weil dann kann ich nicht schlafen. Also verstehst du, dich so kennenzulernen, das hat für mich auch immer was mit Sexualität zu tun, mit deinem Geschlecht zu tun, mit dir selbst zu tun. Du lernst dich in jeder Situation kennen. Die Frage ist, schaust du hin oder schaust du weg? Und meiner Meinung nach brauchen wir auch Zeit für uns, um uns auf die Ruhe einstimmen zu können. Das heißt, je individueller deine Abschaltgeschwindigkeit ist, braucht es halt auch manchmal mehrere Stunden, um zu Bett zu gehen. Also je nach arbeitsbezogener Aktivität. Für mich war 18 Uhr, dann war ich 19 Uhr mit Essen fertig. Ja, meistens bin ich 23 Uhr ins Bett gegangen. Dann kannst du es dir ausrechnen, wie viele Stunden ich mir Zeit gegeben habe und in welcher Geschwindigkeit ich meinen Tagesablauf reduziert habe. Man kann auch den Schlaf entspannen, indem man sagt, okay, was darf sein, eine Meditation. Was man natürlich nicht machen sollte, ist, und das kennen viele, dieses Grübeln, dieses nicht loslassen können, dieses rechtzeitig, oder weil halt einfach alles zusammenkommt, mit Kindern, mit Partnern, mit Alleinerziehenden oder was auch immer, was man für Herausforderungen hat. Also ich finde es immer schon spannend, was es für Leitlinien gibt, aber wie die Realität aussieht. Ja, auch so dieses, deine Schlafumgebung angenehm gestalten, also Temperatur, Licht, Geräusche. Da, wenn ich an manche Männer denke, keine Ahnung, wir Frauen, gib uns Frauen eine Wohnung, wir machen dann zu Hause draus. Also weißt du, wie ich meine, das fängt ja schon damit an, nach Möglichkeiten quasi das Schlafzimmer dimmen. Der eine kann mehr schlafen bei Wärme, der andere mehr schlafen bei Kälte. Der andere braucht eine angenehme Atmosphäre, andere müssen erst noch räuchern, andere müssen erst noch weiß der Geier was machen. Rituale zum Einschlafen gibt's auch. Das heißt, dann, was ich erzählt habe, bei Kindern macht man das sehr, sehr gerne, dass sie ein spezifisches Zu-Bett-Geh-Ritual haben, was dich ja wirklich daran erinnert, dass du eine gute Abfolge hast von einem Spaziergang vielleicht, Entspannungsmusik, Umziehen für die Nacht, Heizung abdrehen, Zähne putzen oder den Körper einzustimmen. Manche massieren sich, manche machen auch noch was anderes. Und was auch krass ist, vermeiden Sie, nachts auf die Uhr zu schauen. Also der Blick auf die Uhr löst meist irgendeine entsprechende gedankliche Unruhe aus. Das heißt, oh scheiße, ich habe schon wieder was vergessen. Oh fuck, ich habe jetzt Anspannung, das habe ich vergessen. Dann kannst du nicht mehr einschlafen. Der Griff zum Handy, man scrollt, plopp, sind schon wieder 3-4 Stunden vorbei und dann hast du nicht genug Schlaf bekommen. Dann klingelt der Wecker und dann geht's los. So startest du dann in deinen Tag und so wird sich auch dein Tag dann anfühlen. Manche sind extrem körperlich aktiv. Das heißt, die haben eine extrem körperliche Anstrengung am Abend. Das heißt, wenn sie Sport gemacht haben oder noch rauchen, Kaffee trinken oder was auch immer. Und man sagt ja, dass dass Kaffee und Nikotin anregend wirken auf das sympathische Nervensystem. Das heißt, auf die Aktivität und den Stress zuständig ist. Und es braucht mehrere Stunden, bis die Aktivität des sympathischen Nervensystems wieder abgebaut wird. Umgekehrt können Menschen, die tagsüber kaum einer körperlichen Betätigung nachgehen, durch regelmäßiges Körpertraining ihren Schlaf verbessern. Also das kann ich nur bestätigen. Dadurch, dass ich so viel gelaufen bin, hat sich mein Schlaf verbessert. Klar, was sie dann auch sagen, koffeinhaltige Getränke, also kein Kaffee, kein Tee, kein Cola, weil das stimuliert wieder. Und so kannst du deinen Schlaf wieder beeinträchtigen, weil du empfindlicher wirst. Und schlafstörende Wirkung, Kaffee hat 8 bis 14 Stunden, kann das anhalten. Oder wenn du rauchst, kiffst oder was auch immer. Und je nachdem, welche Tageszeit du dein koffeinhaltiges Getränk zu dir nimmst, ist normalerweise die Daumenregel 8 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen kein Kaffee, kein Cola, kein was auch immer. Aber Stunden 10 finde ich mühsam. Ich finde es generell mühsam. Ich habe mir das nicht wirklich durchgelesen, was die da noch so alles schreiben. Du solltest das letzte koffeinhaltige Getränk spätestens mittags trinken. Wobei ich immer noch der Meinung bin, du fühlst es. Und wenn du es richtig fühlst, dann hast du auch ein Gespür für deinen Körper. Drum finde ich es aber trotzdem manchmal spannend, was sie dir für Regeln geben. Weißt du, und die Leute hinterfragen das halt gar nicht. Die nehmen das mit und sagen, ah ja, oder kein Alkohol zum besseren Einschlafen oder am späten Abend. Das heißt, Alkohol verhilft zwar manchmal Menschen zum leichteren Einschlafen oder sich zu betäuben oder wie auch immer, aber letzten Endes haben die meisten in der zweiten Nachthälfte Durchschlafprobleme, wachen auf, weil sie aufs Klo müssen, und schon geringe Mengen führen dazu, dass du so oder so dich nicht erholen kannst, weil dann hast du einen trockenen Hals, dann wachst du am nächsten Morgen auf und bist vielleicht ganz benebelt. Auch dieses abendliche Rauchen. Während der Nacht solltest du eigentlich überhaupt nicht rauchen oder am Abend. Also gerade Nikotin wirkt sich negativ auf den Körper aus und auch auf deinen Schlaf. Das ist einfach Fakt. Genauso wie Alkohol wirkt es schlafstörend. Langfristig wird natürlich dies deine Lunge beeinträchtigen. Wahrscheinlich schnarchst du, weiß man nicht. 3 Stunden vorm zu Bett gehen, keine größere Mengen an Essen. Also kenne ich selber, wenn du so voll gefressen bist, dass du gar nicht schlafen kannst, weil dein Magen und deine Darmaktivität so krass unruhig sind. Wenig essen. Manch Ayurveda würde jetzt raten, Golden Milk, also heiße Milch mit Kurkuma und Honig zu trinken. Ja, kann hilfreich sein. Also man würde sagen, ein Betthupferl. Manche brauchen noch Schokolade, manche brauchen eine Milch, manche brauchen eine Banane. Das sogenannte L-Tryptophan, also ein Stoff, der im Gehirn wie eine leichte Schlafregulation auswirkt. Und allerdings auch manchmal brauchen wir das, ist quasi wie ein Taxi. Deswegen gibt man ja auch in die Milch quasi den Honig rein. Was auch wichtig ist, dieses nächtliche Essen. Wenn man sagt, man kriegt so Fressanfälle oder Gelüste auf die unterschiedlichsten Dinge. Ja, und dann gibt's natürlich auch so Checklisten, habe ich gemacht, praktiziere ich bereits Schlafwachrhythmus, Schlafhygiene, was ist angenehm für mich, was ist nicht angenehm, möchte ich verändern, möchte ich nicht verändern. Also du kriegst schon spannende Sachen in der klassischen Psychosomatik und in der Therapie, wenn du hingehst. Natürlich auch, wenn du fragst und wenn du offen bist. Nicht jeder kriegt die gleiche Empfehlung, nicht jeder macht die gleiche Empfehlung. Manche legen ja auch keinen Wert darauf, weil sie sagen, es interessiert mich nicht. Und auch das ist okay. Ja, da kommt es halt immer drauf an, was gerade aktuell ist. Aber um darauf jetzt zurückzukommen, warum sollten wir Abstinenz leben? Weil. Also, in der Psychosomatik wird der Schlaf quasi als essentieller Bestandteil angesehen. Und sie sprechen dann schon auch von der körperlichen und seelischen Regeneration. Das heißt, gesunde Schlafgewohnheiten fördern halt deinen Heilungsprozess. Und der hängt halt von psychosomatischen Beschwerden ab. Das heißt, im Schlaf regenerierst du dein Nervensystem. Das heißt, während des Schlafs bereitet sich dein Gehirn emotional auf Eindrücke vor, was war, reduziert dein Stresshormon wie Cortisol, stärkt dein Immunsystem. Das heißt, ausreichender Schlaf schützt deine körpereigene Abwehr, sorgt dafür, dass du positiv auf psychosomatische Erkrankungen auswirkst. Einfach, das verändert sich. Emotionales Gleichgewicht wird verstärkt, das heißt Schlafmangel verstärkt im Endeffekt Ängste, Depressionen, Verstimmungen, deine nicht gute Resilienz. Und je besser dein Schlaf ist, desto besser ist dein emotionales Gleichgewicht. Das heißt, du schläfst besser, deine Psyche ist stabiler. Ja, wenn du zu viel schläfst und keinen guten Schlaf hast, hast du das Gleiche wieder. Das heißt, nur weil Menschen depressiv sind und nur schlafen, heißt das nicht, dass sie besser und schneller gesund werden, weil der Schlaf einfach abgefuckt ist. Das ist kein guter Schlaf. Deswegen sprechen sie ja davon, feste Schlafenszeit zu haben. Digitale Geräte meiden, ruhige, dunkle Umgebung, Achtsamkeit halt einfach. Und jetzt meine Erfahrung mit dem Sex. Warum ist es wichtig, während der Therapie auf Sex zu verzichten? Die psychosomatisch besteht einzig und allein auf der Therapie des Körpers und des Geistes. Ja? Das heißt, zeitweise ist auf Sex zu verzichten. Das geschieht nicht grundsätzlich negativ, sondern einfach, weil der Fokus während der Therapie auf dir liegen soll. Nicht auf dem Sex, nicht auf dem Partner. Und Gründe für den Verzicht ist einfach die emotionale Selbstregulation. Sex kann starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Und in der Therapie geht es darum, diese Emotionen bewusst zu erkennen und zu verarbeiten. Und das kann die sexuelle Aktivität einfach beeinträchtigen. Körperliche Energie, klar, sexuelle Energie und sexuelle Körperaktivitäten machen was mit dir, mit deinem Geist, mit deinem Körper, mit deinen Ressourcen. Das heißt, in intensiven Therapiephasen kann es sein, dass du noch mehr verletzlicher bist. Dann nimmst du auch die Energie noch von deinem Partner auf. Das heißt, deine Heilung und deine innere Balance ist sowieso schon abgefuckt. Das heißt, dann wird sie noch abgefuckter. Dann hast du natürlich Aufarbeitung von deinen eigenen Mustern. Du willst wahrscheinlich vielleicht keinen Partner, vielleicht willst du raus aus deiner Beziehung, vielleicht wurdest du geschlagen. Man weiß ja nicht, mit welchen Gründen du zur Psychosomatik gehst. Dann willst du gar keinen Sex. Also Sex kann auch Beziehungsmuster verstärken. Das heißt, die Psychosomatik kann die Probleme noch krasser hervortriggern. Und du siehst erstmal zum ersten Mal so, scheiße, warum tue ich das überhaupt? Das heißt, eine Verzicht ermöglicht dir, mehr bei dir zu bleiben, klarer zu sein, dich bewusster zu transformieren und dich bewusster zu erkennen, deine Selbstwahrnehmung zu stärken. Das heißt, ohne diese sexuelle Ablenkung hast du halt deinen Fokus auch ganz woanders. Du hast deinen Fokus verstärkt mehr auf deinem Körper, auf deiner Selbstwahrnehmung, auf deiner Achtsamkeit und halt einfach auf deinem Körpergefühl. Das heißt, tiefe emotionale Prozesse kannst du besser zulassen, weil du deine Emotionen, verdrängte Emotionen kommen quasi an die Oberfläche. Sex kann natürlich als Ventil genutzt werden, um den Prozess zu durchgehen. Da komme ich gleich darauf, weil ich habe ihn genutzt, um durch diese Emotion durchgezählt. Ein bewusster Verzicht erlaubt es natürlich, sich den emotionalen, angeblich den Emotionen vollständig zu stellen. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so empfunden. Für mich war der temporäre Verzicht für Sex während der Therapie, na gut, das hat sich halt so ergeben. Also natürlich, ich habe schon masturbiert weniger als sonst. Jetzt nicht in der Klinik, aber ich war halt viel auch zu Hause. Also ich bin viel auch aus der Klinik gegangen, weil ich halt eine bewusste Rückbesinnung mit mir selbst gebraucht habe. Ich habe halt den Abstand gebraucht, um zu heilen, um auf eine tiefere Ebene zu reflektieren und habe ganz viel auch mit Tantra gearbeitet, ganz viel mit Berührung gearbeitet, mit Massage gearbeitet und halt einfach diesen körperlichen Aspekt. Aber ich brauche das. Das ist meine Love Language, dieses Berühren, dieses genährt werden. Und für mich war das überhaupt nicht so, dass ich das so empfunden habe, dass ich jetzt den Sex nicht wollte. Im Gegenteil, für mich war diese Nähe und diese Verbindung wichtiger denn je, diese unterdrückten Emotionen hochholen zu können, neue Dinge zu implementieren, bewusst mit einem Menschen darüber zu sprechen, bewusst da reinzugehen und zu sagen, hey, was passiert da mit mir, was macht das mit mir, wie äußert sich das in mir, um mich herum, mit mir, was darf sich zeigen, was darf sich nicht zeigen. Und das ist schon faszinierend, was sich alles gezeigt hat, was sich neu implementiert hat, welche Emotionen ich losgelassen habe. Gleichzeitig habe ich ja auch, und das darf man aber auch nicht für voll nehmen, weil nicht jeder kann so intensiv arbeiten. Manch überfordert es ja auch schon. Ich bin halt einfach ein Macher, ein Performer. Alpha-Frau. Wir brauchen das. Oder die meisten brauchen das, dass sie diese Dinge in der Kontrolle haben und halt dann leichter reingehen. Ich werde auch ruhiger, aber es braucht Zeit, weil es mich überfordert, wenn ich voll hardcore in diese Dings reingegangen bin. Hier fliegen gerade ganz viele Schmetterlinge, was heißt Bestätigung, Transformation, weibliche Energie und dass dieses, ja, bei mir ging es viel um die Energie, den Energieaustausch. Für mich ist ja Sexualität mittlerweile heilig. Also dieser sexuelle Akt, diese Berührung, dieses sich hingeben, fallen lassen, dieser sichere Raum, diese Verschmelzung, weiblich-männliche Energie ist ja auch für mich ein Energieaustausch, danach einzuschlafen, danach gehalten zu werden. Und das ist das, wo ich dir ganz ehrlich sagen kann, kriegst du in der klassischen Therapie nicht. Du kriegst es nicht, du kannst reden, du kannst Körpertherapie machen, du kannst alles Mögliche an Therapie machen, aber dieses klassische berührt werden, gehalten werden von deinem Partner, von dieser liebevollen Energie, von diesen maskulinen, wenn es wieder in Einklang kommt, von dieser Verschmelzung, von Einheit, von Geborgensein, gehalten sein, genährt sein, weinen können, das hast du nicht in der klassischen Psychosomatik. Das gibt's gar nicht. Drum bin ich ja auch von meiner Therapieform wieder abgekommen, weil ich gesagt habe, so möchte ich nicht arbeiten. Sorry to say, für mich muss Sex integriert werden, für mich muss es eine Balance haben. Körper, Geist, Seele, ganzheitlich einfach. Und deswegen gehört für mich Sex dazu. Im Sinne von sich sexuell auch auszutauschen, die Nähe des anderen zu spüren. Man muss nicht immer gleich Sex haben und mit dem Partner schlafen oder Hardcore-Sex haben. Nein, da geht es wirklich um diese liebevolle Berührung.
Weil, wie du sagst, es kommt darauf an, unter welchen Umständen man da reinkommt. Wie hat sich der Burnout entwickelt? Wie haben sich die Depressionen entwickelt? Aus welchem Traumata kommt man? In welchem Status steckst du fest? Drum sage ich immer, drum liebe ich diesen ganzheitlichen individuellen Aspekt, weil das zeigt, dass jeder Mensch individuell ist. Deswegen biete ich auch keine klassischen Programme mehr an, X, Y, Z, so ungefähr, weil dann kann jeder das lernen. Das ist der größte Bullshit. Das ist wie eine Blume. Jede Blume ist individuell, jede Blume hat ihren eigenen Fingerabdruck und so hast du das auch als Mensch. Also ich habe ganz, ganz viel Klarheit darüber gewonnen, wie ich nicht arbeiten will. War das schmerzhaft? Ja, das anzuerkennen und zu erleben und sich das zu erlauben und Dinge loszulassen und zu reflektieren und wieder und wieder und wieder das zu tun. Ja, das tut weh und man geht durch diesen Schmerz und man weint und fühlt sich schuldig und fühlt sich alleine und überfordert und macht sich Gedanken in jegliche Richtung. Aber das soll so sein. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig und das brauchen wir auch. Ja, und darum soll es halt einfach gehen. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann Abstinenz leben, aber man muss es nicht. Würde ich es empfehlen? Muss jeder selber wissen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Weil das, was ich erlebt habe, gut für mich ist, heißt es nicht, dass es gut für dich ist. Musst du alles ausprobieren? Nein. Der Meinung bin ich mittlerweile auch nicht mehr. Weil je mehr du auf dich hörst und auf deine Intuition und auf deinen Körper, desto mehr weißt du, was der Körper braucht und was du brauchst. Und weil wir jetzt gerade beim Schlafen sind, ich hatte jetzt gerade mein Treatment. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ist auch schön. Bald ist Weihnachten. Heute mal wieder eine außerplanmäßige Folge. Finde ich aber auch gut. Sonntag, ich glaube, 4. Advent haben wir. Mega schön. 4 Tagen ist Weihnachten oder in 3. Ich vergesse schon die Zeit. Ich fahre morgen weiter zu einem anderen Resort. Da werde ich noch ein paar andere Dinge erzählen über negative Glaubenssätze. Werden wir noch ein bisschen ansprechen. Ich glaube, darüber habe ich auch noch nicht gesprochen. Die Unterscheidung der normalen und pathologischen Angst. Und was auch mega spannend war, das fand ich dieses persönliche Teufelskreismodell, also dieses, was dich wirklich rausholt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, deswegen liebe ich auch den Podcast, weil alles, was ich dir mitgebe, kannst du sofort umsetzen. Du musst kein Geld dafür ausgeben, musst du nicht. Im Endeffekt kannst du alles, was ich dir jetzt mitgebe, brauchst du einen Zettel und einen Stift, dann kannst du es im Repeat-Mode alles anhören. Und ja, ich räume gerade hardcore auf. Das heißt, ich hau jetzt alles raus, was ich gelernt habe. Also kannst dich freuen auf die nächsten Wochen, Monate. Ich weiß noch nicht, wie ich es umsetze als Video oder YouTube. Kommt mir dann, wie es kommt. Entscheide ich dann, wenn ich zu Hause bin. Aber das, was ich jetzt hier habe, werde ich alles in den Podcast geben. Audio. Also, hab einen schönen 4. Advent. Und du musst nicht Abstinenz leben, um besser schlafen zu können. Manche können mit Sex besser schlafen, weil sie danach müde sind. So ging es mir jedenfalls. Ich war danach aufgeladen, ich war danach entspannt, entladen. Aber auch nur, weil ich mich 100% fallen lassen kann, mittlerweile. Und das war ein harter Weg, bis ich das wieder gelernt habe. Ja, heute bin ich wieder Chatty, aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir einen schönen Tag.